Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 234 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 11. Juli 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk haben wir ein sehr, sehr schönes Thema, nämlich Beleidigung und warum sie so häufig nicht über die Rechtsschutzversicherung abgedeckt ist.
Im Gespräch haben wir Sven Gerhardus von Bearing Point und Stefan Busch von Progress Finanzplaner zu Gast. Dieses Mal geht es um Jungmakler.
In den News der Woche haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaftler für die Versicherungsbranche auf einen neuen Tarifabschluss geeinigt. Die Investmentbranche macht Druck in Berlin. Vor allem junge Menschen haben Angst vor Altersarmut. Und die Deutschen schließen Versicherungen gerne online ab.
Und wir sprechen mit Jens Patzer von der Helvetia über BU-Versicherung in jungen Jahren und klare Bedingungen. Aber erst...
Aus der Redaktion.
Scholle,
ja?
Du bist ein doofer Eumel.
Oh, das hast du so schön gesagt.
Habe ich dich jetzt beleidigt?
Ja, ich bin beleidigt und jetzt geht's vor Gericht.
Genau.
Ja.
Das ist nämlich unser Thema heute. Beleidigung.
Aber leider zeigt dann die Rechtsschutzversicherung mir den Finger.
Tja.
Nee, macht sie natürlich nicht.
Nein. Aber das war eine neue Folge von unserem Pfeffi fragt nach, wo wir uns ja mal Fragen stellen, so wie wir das letztens mal hatten hier im Podcast. Wo gehen eigentlich diese Bußgelder hin, die so jemand wie die Talanx dann bezahlen muss, wenn sie Berichtspflichten versemmelt? Und da ist die neue Serie nämlich entstanden. Und dieses Mal hast du dich gefragt, warum ist eigentlich die Beleidigung nicht in Rechtsschutzversicherungen so oft ausgeschlossen oder nicht mit abgedeckt?
Ja. Ja, weil ich mich das sowieso immer frage, weil ich mal alles und jeden beleidige. Also ich habe einen ziemlich losen Mittelfinger.
Das ist natürlich ein Scherz. Aber nein, der Scholle ist ganz brav.
Ja. Ich bin meistens brav. Aber muss man sagen, wenn dann so beim Autofahren die Halsschlagader puckert und dann ich mal wieder von anderen Leuten genötigt werde, weil ich denen zu langsam fahre. Das soll ab und zu mal vorkommen.
Ich sag ja, der Scholle ist brav.
Genau. Dann ist natürlich das Ding, wenn man andere beleidigt, warum zahlt die Rechtsschutz nicht?
Mhm.
Und ich bin dann tatsächlich der Sache nachgegangen. An dieser Stelle ganz, ganz viele Grüße an drei, ich sag mal Fraktionen, die mir da so ein bisschen geholfen haben. Erstmal die ARAG. Dann die Roland-Rechtsschutz und der Rechtsanwalt Matthias Petrausch, der in Basbüttel sitzt, der auch mir dazu ein paar Sachen dann noch geschrieben hat und den ich da auch zitiere. Ganz, ganz wunderbar. Denn, Schmidt, hast du es eigentlich gelesen?
Nein.
Du fauler Eumel.
Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die das tun wollen, an dieser Stelle der Hinweis, natürlich ist die News verlinkt, wo Scholle das wunderbar aufbereitet hat, denke ich. Ja. Ich habe es selber nicht.
Ich habe es erstklassig aufbereitet, wie immer.
Genau. Ich wusste ja, du erzählst mir das jetzt, von daher.
Ja. Ich gebe dir das wieder. So, also. Vor allen Dingen habe ich dich beleidigt und damit habe ich eine Straftat begangen.
Ist das schon direkt eine Straftat?
Das ist eine Straftat und steht im selben Gesetz wie dem Strafgesetzbuch, nämlich wie Mord. So,
krass.
Jetzt haben wir die Messlatte mal richtig hochgehängt.
Das sieht man mal, wie groß die Spanne ist.
Genau, Straftat. Denn tatsächlich ist Beleidigung ein Teil des Strafgesetzbuches ab Paragraph 185. Wen es genau interessiert, habe ich auch verlinkt in dem Online-Beitrag. Und das ist so ein bisschen, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also wenn man nicht verurteilt wird, dann ist es auch keine Beleidigung.
Okay.
So, aber wenn man verurteilt wird, dann ist es eine Beleidigung und dann hat man die immer mit Absicht begangen, diese Straftat. Also man kann Beleidigung, wenn sie wirklich festgestellt wird gerichtlich, Herr Petrausch, hoffentlich stimmt das jetzt alles, dann ist sie auch immer mit Vorsatz und nicht fahrlässig. Also man hat nicht aus Versehen den Finger gehoben.
Nö, das würde ich so bestätigen.
Ne? Wenn man einen Vogel gezeigt hat, hat es vielleicht an der Stirn gejuckt. Das kommt vor. Aber dann auch dann. Ne? Aber man kann nicht fahrlässig beleidigen. Es ist immer mit voller Absicht. Und dann sagt die, und das zitiere ich jetzt mal von der Roland-Rechtsschutz. Sie hat gesagt, vorsätzliche Straftaten sind im klassischen Privatrechtsschutz in der Regel vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Es ist einfach dann ausgeschlossen.
Das stimmt.
Weil, und da hat dann der Herr Petrosch noch zugefügt, wenn wirklich alle Straftaten mitversichert werden von der Rechtsschutz, dann würden die Prämien wahnsinnig hochziehen. Da sind wir wieder beim Versichertenkollektiv und bei den Kosten, die dann die Prämien wahnsinnig treiben würden.
Ja.
Und das ist eigentlich so der Knackpunkt.
Und man will ja auch nicht die Leute versichern, die ständig andere Leute beleidigen und das dann
richtig
von der Rechtsschutz bezahlen lassen. Das wäre ein bisschen krank.
Ehrlich gesagt, da wäre ich dann auch sackig, wenn ich für jeden Scheibenwischer dann irgendwie plötzlich eine höhere Prämie abdrücken müsste. Das wäre dann auch nicht so richtig lustig.
Nee.
Das Ding wurde dann immer größer. Also ich kam dann tatsächlich Anregungen von den Versicherungen. Man kann Strafrecht mitversichern. Und das muss ich jetzt auch mal wieder zitieren. Da hatte dann die Roland dann eben auch gesagt, der Strafrecht Plus zum Beispiel springt ein, wenn dem Versicherten zu Unrecht vorgeworfen wird, man hätte ihn beleidigt. Also da sagt ein anderer, Scholle hat den Scheibenwischer gezeigt, ich bin beleidigt. Und dann stellt sich raus, nee, habe ich gar nicht gemacht. Dann zahlt auch die Rechtsschutz.
Okay.
Aber so wird rechtskräftig festgestellt, dass unser Kunde das Vergehen vorsätzlich begangen hat. Also es war dann doch eine Beleidigung und die ist ja immer mit Vorsatz. Dann entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. Also man kommt einfach aus der Nummer nicht raus. Und bei der ARAG ist es tatsächlich ähnlich. Also man muss dann rückwirkend Leistungen zurückzahlen, sobald das Gericht sagt, ja, der hat beleidigt. Also Leute, seid vorsichtig, was ihr tut da draußen.
Wie teuer ist das, wenn man bei Beleidigung belangt wird?
Keine Ahnung.
Ja, weil die Strafe für Beleidigung ist nämlich auch gar nicht so ohne, wie man dem Paragraph 185 Strafgesetzbuch entnehmen kann. Da wird nämlich mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe. Und wenn da noch eine Tätigkeit oder so dabei ist, dann sind es Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahre oder eine Geldstrafe. Mhm. Also ist nicht ohne.
Das heißt, immer schön beschimpfen, genau, beschimpfen und in die Schnauze hauen wird dann nochmal teurer.
Das ist ganz schlecht, genau.
Genau, da sind wir dann auf ganz, ganz teurem Eis.
Ja.
Genau. So, haben wir jetzt unseren Bildungsauftrag eigentlich wieder erfüllt und unseren Nutzwert und so?
Ich finde schon.
Ja.
Wenn Sie da draußen an den Geräten, mit denen Sie zuhören, dann auch mal so eine Frage haben, so irgendwas aus dem Alltag, wo Sie denken, wie ist das eigentlich? Dann schreiben Sie uns das doch gerne an redaktion@pfefferminze.de und dann gehen wir der Sache doch mal nach.
Ja, bitte keine Beleidigungen per E-Mail. Das kann dann doch.
Dann hat man es gleich schriftlich,
werden.
Das ist nicht gut.
Dann ist die Beweisführung relativ einfach.
Relativ einfach, genau.
Relativ einfach und nein, wir mögen liebe, freundliche E-Mails und mit tollen Ideen, was wir denn mal nachfragen sollen. Das ist wirklich, ey Schmidt, das ist das Spannende an dem Job, man lernt so tolle Sachen.
Das stimmt.
Ja.
Gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Zuerst die gute Nachricht. Maklerinnen und Makler bleiben zentrale Vertriebspartner für Versicherungsgesellschaften. Aber die Jungmakler stellen dieses Geschäftsmodell mehr und mehr in Frage, weil die Zusammenarbeit eher holprig verläuft. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Online-Umfrage von BearingPoint, Coach Minetto und den Versicherungsforen Leipzig. Wir haben darüber mit Sven Gerhardus, Partner bei BearingPoint, und Stefan Busch, selbst Jungmakler, Geschäftsführer von Progress Finanzplaner und einer der Macher von Coach Minetto, gesprochen. Und das Interview können Sie jetzt anhören. Hallo Sven Gerhardus und hallo Stefan Busch. Schön, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Schön, dass ihr da seid.
Servus. Dankeschön. Hallo Karin.
Wir besprechen heute eine Studie, die ihr vor kurzem auf den Markt gebracht habt. Also ihr, das sind BearingPoint, Coach Minetto und die Versicherungsforen Leipzig. Ihr habt das zusammen gemacht. Und bei der Studie handelt es sich um den Jungmaklermarkt 2025, ein sehr spannendes Thema. Und da habt ihr euch angeschaut, wie es denn so ein bisschen um den Maklernachwuchs steht und womit sich die jungen Leute so ein bisschen rumschlagen müssen. Da kommen wir gleich erstmal noch zu, aber mich würde zuerst einmal interessieren, ob denn überhaupt, lieber Sven, da darfst du gleich jetzt erstmal sagen, ob denn überhaupt der Makler auch in Zukunft ein wichtiger Partner sein wird im Versicherungsmarkt, sowohl für Kunden als auch für Versicherer.
Definitiv, meines Erachtens sogar noch wichtiger, als es aktuell ist. Man sieht die Entwicklung der einzelnen Vertriebskanäle. Wenn du dir da die unterschiedlichen Auswertungen anschaust, die da gängig sind in der Branche, dann geht das Direktgeschäft, geht stetig nach oben, aber in eher kleineren Schritten. Der Vertrieb über die Ausschließlichkeit bleibt eher statisch, geht stellenweise zurück und wird auch demografisch bedingt in Zukunft immer weiter zurückgehen, weil einfach keine handelnden Personen mehr da sind. Ja, die sind im Mittel 54 Jahre alt. Das heißt, viele gehen dann in wohlverdienten Ruhestand. Und der Beruf ist auch nicht so attraktiv, dass da Heerscharen an Bewerbern in den Startlöchern stehen. Das heißt, die Anzahl der Vertriebsköpfe in der Ausschließlichkeit geht immer weiter runter. Gleichzeitig bleiben aber die Vertriebsköpfe auf dem Maklermarkt konstant. Das heißt auch, dass dementsprechend das Verhältnis immer weiter zum Maklerkanal ausschlägt und dementsprechend wird meines Erachtens der Maklerkanal auch in Zukunft noch wichtiger.
Mhm, gut. Stefan, was zeichnet denn Jungmakler eigentlich überhaupt aus? Wie ticken die Leute? Was treibt sie an? Was treibt sie um? Wie sieht so der Jungmakler aus?
Ja, das ist eine große Frage. Natürlich haben wir hier ein sehr breites Farbspektrum. Und ich kann jetzt die jungen Makler, Maklerinnen da jetzt auch nicht so vereinheitlichen, aber ja, ich bin ja selber noch mit 38 Jahren junger Versicherungsmakler, von daher.
Genau.
Also was zeichnet die jungen Maklerinnen aus? Also was ich beobachte, es ist schon, sie sind sehr selbstbestimmt, sehr dynamische Akteure. Was sie auszeichnet, ist ein besonderer Innovationsgeist und vor allen Dingen auch ein Mut, neue Wege zu gehen. Das sehen wir ja teilweise in Kommunikations-, in Marketingaktivitäten. Wir sehen es auch damit, wie technologie- und digitalaffin sie sind. Wir haben ja viel digitale Beratung. Ich stelle immer wieder fest, wenn wir in der Branche so eine Art der Zukunftsagentur skizzieren wollen, lohnt sich immer ein Blick auf die jungen Maklerinnen, weil die sind eine gute Schablone für so eine Zukunftsagentur. Besonders bei den jungen Maklern ist natürlich, weil sie eine starke Personenmarke meistens haben, dass sie eine krasse Kundennähe haben und sie sind Teil ihrer eigenen Zielgruppe. Ne, das ist vergleichbar zu Versicherern oder Großvertrieben, sind sie halt hier immer näher an ihrer Zielgruppe dran. Das ist eine Besonderheit, würde ich jetzt mal sagen. Zusammengefasst, das, was ich in meinem Netzwerk an Jungmaklerinnen erlebe, sie sind sehr tough, stark, intelligent, den Weg zu gehen. Das ist kein einfacher Weg, jetzt habe ich ihn ja selber auch erlebt. Da gehört auch viel Mut, viel Leidenschaft, viel Ehrgeiz dazu. Also das zeichnet definitiv Jungmakler aus. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Jungmaklerinnen sind teilweise schon chronisch überfordert. Ne? Die ganze Regulatorik, die ganzen Dinge, die sie da in ihren kleinen Unternehmen auf dem Tisch haben. Ja. Also da ist eine 40-Stunden-Woche selten der Fall. Also es ist schon eine sehr besondere Zielgruppe. Und ich glaube, auch größere Akteure können von jungen Maklerinnen viel lernen. Aber wie Sven auch schon richtig gesagt hat, jetzt bin ich ja Teil der Zielgruppe, es ist eine sehr unterstützenswerte Zielgruppe, gerade für uns in der Gesellschaft.
Mhm. Und was würdet ihr beide sagen, wo liegen so die größten Probleme? Du hast es eben schon angedeutet, Stefan, Regulierung ist so ein Ding. Was regt die jungen Makler auf? Vielleicht so allgemein erstmal und dann auch so gerade in Zusammenarbeit mit Versicherungen und Pools.
Also was immer ein großes Problem ist, ist halt langwierige Prozesse in der Zusammenarbeit mit Versicherern. Was junge Makler auch schnell frustriert, ist, wenn viel geredet wird, wenn viel versprochen wird, wenn Maklerbetreuerinnen zum Jungmakler gehen und dies und jenes besprochen wird und es kommt nicht ins Tun. Es wird Unterstützung versprochen, aber das kommt dann nicht. Also wenn die junge Maklerin dann so dieses Gefühl hat, dann doch alleine dazustehen und keine wirkliche Unterstützung zu bekommen, was dann doch das häufige Fall ist, dann ist schnell eine Frustration da. Also das kann man schon, das sieht man schon sehr häufig, ja.
Dann kann ich das Ganze ja noch ein bisschen ergänzen,
ja, Berge,
ein bisschen Zahlenwerk. Ich hatte jetzt glücklicherweise ein bisschen Zeit, eben reinzugucken. Wenn man in die Auswertung reinschaut, dann sieht man lange Wartezeiten. 85% der Befragten empfinden das als echtes Problem.
Mhm.
Ja, und 85%, das ist ja quasi fast jeder.
Ja.
Dazu kommt das Thema Bearbeitung von Schadenfällen. Ich meine, da gab es zig Artikel in der vergangenen Zeit. Insbesondere im vergangenen Jahr ging das los. Man hat die wenigen Schäden, die in der Corona-Zeit aufgekommen sind, genommen, hat daraufhin seine Prozesse aufgebaut und hat dann die Kapazitäten nicht hochgefahren, als das normale Leben wieder losgegangen ist. Ja, und dann sind einfach Schadenbearbeitungszeiten aufgekommen, die nicht mehr tragbar sind. Und als erstes steht natürlich der Vermittler an der Front, ne, und muss dann dem Kunden gegenüber kommunizieren, warum dauert das denn hier alles so lange?
Klar,
ja, das ist natürlich extrem schwer. Ne? Dann ist man immer so in diesem Spannungsfeld zwischen Kunde und Versicherer. Das ist auf Dauer natürlich keine Lösung. Ja? Dazu kommt das ganze Thema Datenaustausch. Ja? Bipro-Schnittstellen, 64% empfinden das als besonders schwierig. Zudem sind Maklerbetreuer oft nur schwer erreichbar. Das sorgt natürlich auch für Frust.
Ja, da schlägt wahrscheinlich dann auch ein bisschen der Fachkräftemangel schon zu bei den Versicherern, ne? Dass sie da einfach die Leute nicht rankriegen.
Ja, also eins noch dazu, das ist das, was ich beobachte. Ich glaube, vieles, was jahrelang in der Branche funktioniert hat, funktioniert eben gerade bei diesen jungen Maklerinnen nicht mehr wirklich, weil sich auch so gewisse Prioritäten im unternehmerischen Denken, im Handeln gegenüber den Kundinnen verschiebt. Also was ich immer wieder sehe, ist halt so, es wird mehr hinterfragt als Dinge nur hingenommen. Es geht mehr um das Verstehen als einfach Dinge wiederzugeben. Viel auch das Thema Freude vor Einnahme. Und viele junge Maklerinnen, das klingt immer so salopp dahergesagt, Freude vor Einnahme oder Freude vor Einnahmen. Aber das ist schon ein Thema, weil die sehr intrinsisch auch motiviert sind, ne? Was ja eine Riesenstärke am Ende ist. Mhm. Ja, auch das Thema Transparenz. Auch wir haben sehr häufig Fokus, statt irgendwelche Bauchläden vor sich her zu schieben. Und eben das ganz große Thema Qualität. Also es ist natürlich über die Jungmaklerschaft hinaus, aber gerade bei den Jungmaklern steht halt schon Qualität vor Schnelligkeit gegenüber den Kunden.
Mhm. Okay. Und wo würden sich die Makler denn da mehr Unterstützung wünschen? An welchen Punkten ist es vor allem irgendwie sowas wie Datenschnittstellen, dass man dann nicht doch irgendwie noch einen Brief verschicken muss? Oder die Erreichbarkeit, dass das schneller geht? Vielleicht mit KI-Unterstützung dann auch bei den Versicherern, könnte ja auch sein, muss ja nicht immer einer aus Fleisch und Blut vielleicht sein, zumindest wenn es um einfachere Sachen geht.
Ich weiß gar nicht, ob es zwangsläufig Unterstützung sein muss. Ne? Ich glaube, es geht darum, einfach erstmal saubere Prozesse aufzusetzen und gewisse Dinge einfach auch im Self-Service klären zu können. Also ich brauche keine Unterstützung, wenn ich einen Geschäftsvorfall im Maklerportal direkt selbst in die Hand nehmen kann.
Ja, okay. Ja,
also es ist ja viel, viel einfacher und viel, viel effizienter, wenn ich das mit 3 Klicks selbst machen kann, als wenn ich mir die Unterstützung wieder bei einem Maklerbetreuer, Klammer auf, der sowieso nicht so einfach erreichbar ist, Klammer zu, holen muss.
Ja, das stimmt. Was wir sehen, ist viel, das ist unternehmerische Unterstützung. Also dieses Jungmakler, sie sind jung, sie haben keine 20 Jahre Erfahrung im Business, ne? Dieses Befähigen, um unabhängig zu sein, oder eine gewisse Unterstützung, dass der Makler, die Maklerin selber Prozesse und Standards für sich entwickeln kann, dass Jungmaklerin auch einen Zugang zu Technologien bekommt, weil die eben jetzt auch nicht immer die größten Budgets haben, um sich da selber alles programmieren und entwickeln zu können. Mhm. Und wie Sven schon richtig sagt, ich glaube, wenn man es schafft, den Jungmaklerinnen da den Rücken auch frei zu halten, dass sie sich wirklich um das kümmern können, was sie antreibt, Menschen zu beraten, Menschen aufzuklären. Ich glaube, dann ist schon viel getan.
Ja, dann haue ich nochmal einen fürs Phrasenschwein raus. Der Maklerbetreuer muss am Ende der Unternehmensberater des Maklers sein.
Mhm.
Ja, ich glaube einfach, dass in dem Satz ganz, ganz viel Wahrheit drinsteckt. Ja, weil ich muss ja nicht nur eine komplexe Versicherungsexpertise aufbauen, sondern ich muss ja auch noch ein Unternehmen leiten.
Richtig.
Ja, das ist eine wahnsinnige Herausforderung.
Ja.
Ich glaube, dass man da auch als Versicherer sich hervorragend positionieren kann, wenn man dem Makler wirklich hilft, also echt hilft und den voranbringt. Und dann bin ich auch ganz schnell der präferierte Versicherer.
Mhm. Okay, also einmal Wunsch an Maklerbetreuer und einmal Wunsch Richtung auch Politik, so von wegen den Maklern mal ein bisschen mehr den Rücken frei halten, obwohl das ja anscheinend auch angeklungen ist. Zumindest sagte die EIOPA ja, sie will ein bisschen gucken, ob die Regulierung nicht ein bisschen viel war in den letzten Jahren. Das lässt ja hoffen. Was sind denn so die größten Herausforderungen oder Probleme, die Makler für die Zukunft sehen? Was wird so das Thema sein?
Also was ich feststelle, wie gesagt, ich bin jetzt seit, wie lange bin ich in der Branche? Seit 12 Jahren, von daher sind das jetzt auch noch keine 30 Jahre, aber ich glaube, es ist so eine gewisse Verschiebung im Markt. Also wir haben ja auf der einen Seite viele Investorinnen, die in den Markt kommen, gewisse Dinge aufkaufen, aufsaugen. Wir haben steigende Kosten. Das ganze Thema Provision und Courtage-Modelle werden sich wandeln, müssen sich wandeln, stornohaft Vermarktung, Provisionsverbote und was es alles da so in den Medien gibt. Da ist ja auch eine große Transformation. Die Kundenbedürfnisse, also gerade wenn wir in jungen Zielgruppen unterwegs sind, sind halt ganz andere, als sie vor 20 Jahren waren. Also das ist viel auch entweder dieses 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar, schnell zu Lösungen kommen. Auf der anderen Seite möchte ich aber doch eine sehr individuelle Beratung und Betreuung haben. Also das sind schon besondere Kundenbedürfnisse. Also was ich sehe, ist so dieses gefühlte, aber das kann nur meine eigene Perspektive sein, dieses gefühlte langsame Aussterben des klassischen Maklermarkts hin zu anderen Geschäftsmodellen. Also dieses, ich mache deine Kfz günstiger, ich glaube nicht, dass das noch ewig Anklang findet in der Gesellschaft. Oder ich brauche mal schnell eine Haftpflicht. Ich glaube, es wird viel in das Premium-Thema gehen, also wirklich hochwertige individuelle Beratungen, Ruhestandsplanung, teilweise mit Honoraren halt auch versehen. Oder halt dieses digitale, ich mache Masse.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist absolut richtig, Stefan. Erst geht es darum, seine Nische zu finden. Und die Nische kann ja mannigfaltig sein. Na, das kann bestimmte Berufsgruppe sein, das kann ein bestimmter Produktzweig sein, das kann auch tatsächlich geografisch sein. Ne? Ich kann ja der Ansprechpartner für, keine Ahnung, Bad Küsfeld sein, ja, und einfach da alles abdecken, weil ich bin da derjenige, zu dem sie alle vor Ort gehen können. Aber ohne diese Nische wird es halt nicht mehr gehen. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass es also gewisse Grundkosten gibt, die, ob ich jetzt ein Ein-Mann-Makler bin oder ob ich ein Zehn-Mann-Makler bin, halt ähnlich hoch sind. Ne? Das Thema Regulierung, Bürokratie haben wir schon angesprochen. Mhm. Um nochmal eine Zahl zu nehmen, ne? 79% haben das als größte Belastung gesehen. Und ob ich jetzt, wie gesagt, ein Mann bin oder zehn Mann bin, ich muss die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Rechenschaftspflichten erfüllen. Da muss ich saubere Prozesse aufsetzen. Und wenn wir jetzt mal weitergehen und uns das ganze Thema Gen-AI, LLMs etc. anschaue, ne? Und was ich da eigentlich machen könnte, ne? Was das ganze Thema Lead-Bearbeitung, das ganze Thema Bestandsanalyse, Vorschläge, Präsentation, was ich alles daraus generieren kann, dann ist der Aufwand, das aufzusetzen, auch wiederum für den Ein-Mann-Makler der gleiche wie für einen Zehn-Mann-Makler. Was halt auch reicht, wenn ich klein bin, muss ich überproportional viel schaffen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Ist dann auch das Thema Bestandseinkauf so ein bisschen was für die jungen Makler oder fehlt da dann einfach meist das Geld? Also, dass man sich dann vielleicht auch so einen Bestand von einem älteren Makler, der ja nun, werden ja viele in Rente gehen in Zukunft, dass das sich auch zu einem Thema entwickelt?
Unternehmensnachfolge ist ja so oder so in Deutschland ein Riesenthema, weil die Babyboomer nun mal jetzt langsam in Rente gehen. Das trifft alle Branchen, nur manche Branchen halt stärker als andere. Und den Finanzbereich natürlich stärker als andere. Das hatten wir ja eben schon mal das Thema. Das heißt, das kann natürlich eine Option sein.
Okay.
Nur das Thema ist, dass, das hat Stefan eben auch schon mal gesagt, ein Makler ist ja im Regelfall in seiner Kohorte unterwegs. Ja, und jetzt haben wir einen jungen Makler, der in seiner jungen Kohorte unterwegs ist und der kauft jetzt einen alten Bestand aus einer alten Kohorte, wo ich kaum neue Geschäftschancen habe, außer ich schaffe es irgendwie von den Großeltern auf die Eltern, auf die Kinder zu gehen. Mhm. Und ansonsten habe ich dann einen Bestand, der mir über kurz oder lang auch wegfällt. Das heißt, wie wirtschaftlich ist das danach?
Ja, ja, okay.
Ja. Also kann ich auch aus eigener Überzeugung, wir kriegen ab und zu Anfragen, ob wir Bestände kaufen wollen. Und wir haben genau dieses Problem, wo ich mich dann immer frage, okay, was bringt mir jetzt ein Bestand von 1000 Kunden, die nicht zu meiner Zielgruppe gehören, wo auch Daten, wir haben ja immer das, wie gut sind die Bestände gepflegt. Also es bringt mir am Ende des Tages nicht wirklich viel. Und das, was ich bei meinen Kolleginnen sehe, ist, also da ist nicht wirklich ein großes Interesse da. Ich glaube, dieses Nachfolgebestandsthema, das hat dann eher was, dass das Vertriebe, größere Vertriebe eher in Zukunft aufsaugen werden. Weil auch da nochmal, ne, der Makler, das sind halt, das sind Marken. Ne? Also wir alle haben da jetzt gewisse Maklerinnen, junge Maklerinnen im Kopf und die sind schon sehr eigen, das sind starke Charakter und die sind auch so selbstbewusst, dass sie sagen, nee, das mache ich selber. Dann kaufe ich mir lieber die Leads über meine Funnel, als dass ich da irgendwas Vorgefertigtes nehme, wo ich mehr Aufwand als wirklich dann einen Nutzen oder Gewinn habe.
Und Wir haben ja eben schon das Thema Kosten so ein bisschen gehabt und auch Unternehmertum. Bei vielen Vermittlerverbänden, wenn die Auswertung machen zu ihren Mitgliedern und so, ist ja immer wieder ein Ergebnis, dass viele Makler eigentlich gar nicht wirklich Gewinn machen, sondern gerade mal so an der schwarzen Null kratzen oder wenn, dann nur kurz drüber. gerade kleinere Maklerhäuser. Trifft das denn auch auf die Jungen tendenziell zu oder sind die da schon ein bisschen besser aufgestellt?
Also das, was ich in der Praxis erlebe, muss man leider bejahen. Ich bin ein großer Freund von Unternehmenskennziffern, KPIs. Und wenn ich mir dann die Umsätze anschaue, deren Kosten abziehe, teilweise haben wir ja Leadkosten, Telefonisten im Hintergrund, Marketingaufwendung für Ads und Co., dann den Gewinn sehe und dann auch darauf schaue, wie viel Invest an Arbeitszeit steckt der Makler, die Maklerin rein, dann ist so ein Stundensatz, wenn wir jetzt wirklich mal das auf die Stunde reduzieren, so ein Gewinn pro Stunde, bei dem der Makler, die Maklerin im Unternehmen arbeitet, dann sind die teilweise schon echt sehr, sehr traurig. Und das ist definitiv ein Hebel, wie kann ich als Makler, Versicherer dort eben auch Maklerinnen helfen. Also definitiv ja, das sind keine rosigen Zahlen und Sven wird es gleich nochmal mit der Studie bestätigen.
Absolut, absolut. Ich habe schon was rausgesucht.
Genau.
Die Kollegen von den Versicherungsforen und Coach Minetto haben da ja auch wirklich tolle Fragen gestellt, deswegen können wir darauf auch so gut antworten. Wir haben 22% der jungen Makler, die überhaupt keinen Überblick über ihre Wirtschaftlichkeit haben. Das heißt, die können gar nicht sagen, wie viel sie pro Arbeitsstunde verdienen. Okay, das ist jeder Viereinhalbte. Ja? Ich meine, keine Transparenz zu haben, dann kann ich überhaupt nicht steuern. Ne? Und das ist eben das Thema, dass ich Unternehmer bin und Experte für Versicherung. Ja, dann haben wir 45%, die angegeben haben, dass ihr Verdienst unter 100 Euro pro Stunde liegt. Das ist ja auch Wahnsinn. Ne?
Ja.
Und wenn man mal jetzt schaut, was wird denn jetzt mittlerweile in der Autowerkstatt, wenn ich da was lackieren lassen muss, was kostet mich das denn die Stunde?
Absolut.
Ja, und die sind definitiv gut ausgebucht. Ja. Und ob dann die jungen Makler gut ausgebucht sind, wenn man da wieder in die Zahlen guckt, die Mehrheit der Makler gewinnt weniger als 5 Neukunden pro Monat. Das ist natürlich auch eher wenig. Mhm. Ja, sind wir bei 60 Kunden im Jahr, dann kann man sich hochrechnen, wie viele Kunden brauche ich denn bei einer ungefähren Vertragsdichte und ungefähr einem durchschnittlichen Beitragssatz, um überhaupt lukrativ zu arbeiten. Und da sind 5 Neukunden im Monat definitiv nicht ausreichend. Daher, es gibt diese von Stefan beschriebenen, sehr erfolgreichen, die man namentlich kennt, wo wir alle, wenn wir jetzt 5 Stück aufzählen, wahrscheinlich bei 4 Überschneidungen haben. Die gibt es. Können wir gleich mal als Test machen. Ja, aber müssen wir irgendwie verdeckt aufschreiben oder so.
Vor allen Dingen der Stefan Busch.
Wer kennt ihn nicht?
Ja, genau.
Absolut. Ja. Ne, aber ich glaube, da gibt es halt einfach eine ganz, ganz große dunkle Masse, die 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre arbeitet, bis sie erträglich auskommt.
Okay. Und wie sieht es bei den Jüngeren mit dem Thema Vergütung aus? Wir hatten ja auch schon über Provisionsdeckel und sowas gesprochen. Das würde ja gerade, ich glaube, viele Ältere vor Probleme stellen, weil sie vielleicht auch nicht mehr so offen sind, sich da auch andere alternative Vergütungsquellen an Land zu ziehen. Sind die Jungen da offener?
Ja, unsere Beratung, Stefan, da lasse ich dir den Vortritt.
Also ich dachte, kommst noch mal mit einer Zahl.
Okay, also 60% sind eher zufrieden.
Okay.
Ja. Also was ich erlebe, muss man ja dazu sagen, ich lebe ja mit meinem Kollegen Tom seit 2014 selber die Honorarberatung. Coach Minetto, der Name sagt es auch schon. Also ich bin da jetzt nicht ganz frei. Aber vorweg, kleiner Disclaimer, ich bin kein, der sagt, Provisionen und Kortagen sind schlecht und das ist eine schlechte Beratung, wenn der Makler eine Provision verdient. Das ist Schmarrn, wenn die Welt doch nur so einfach wäre. Nein, wir haben definitiv schon eine sehr große Neugierde, eine sehr große Bereitschaft an alternativen Vergütungsmodellen, sei es Stundensätze, sei es Pauschalen, sei es Nettovermittlung, sei es Servicevereinbarung. Da ist eine große Bereitschaft da, aber auch diese vielen Fragen und Ängste. Also viele wollen, aber haben Angst, was falsch zu machen, haben Angst, abgemahnt zu werden. Okay. Da ist ja die Branche jetzt auch nicht so fein untereinander. Da wird das ja, das ist ja teilweise auch sehr schwierig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und da fehlt dann auch der Mut zu sagen, okay, Es gibt ja Möglichkeiten, das alles auch sauber darzustellen. Und es gibt ja auch gute Anwälte in der Branche, die da auch helfen. Die Bereitschaft ist definitiv eine große. Und gerade die jungen Maklerinnen, die ja meistens als Zielgruppe junge Kundinnen haben, kommen meistens gar nicht umhin, weil wir sehen es ja auch bei den ganzen Finfluencern von Madame Moneypennies und so weiter. Honorarberatung ist gerade in der jungen Kundengruppe ein großes Thema und wir erleben es ja mit ProChris, dass Kunden anfragen, ich möchte gern die Beratung und was kostet mich das? Das ist ja, für uns, was ich vorhin auch meine, dass sich der Markt da auch ein bisschen verschiebt. Mhm. Also von daher, Bereitschaft, Neugierde ist da und die Überforderung mindestens genauso, beziehungsweise die Angst, da Fehler zu machen.
Ja, ja, das ist verständlich. Wie du richtig sagst, die Branche ist da nicht unbedingt die netteste untereinander. Ja. Das stimmt wohl leider. Also ein ganz toller Überblick über, wie es so um die Jungmakler steht, finde ich. Da haben wir viele spannende Themen abgedeckt. Es ist noch einiges zu tun, damit sich die Jungen wohler fühlen und auch gewinnträchtiger arbeiten, sage ich mal. Aber da können ja Versicherer und Pools sich eben auch ein bisschen unterstützend zeigen. Dann dürfte das kein Problem sein. Und sie sind ja auch gegenseitig aufeinander angewiesen, von daher. Wäre das ein Appell an die Branche, es gut zu machen. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und dass ihr die Studienergebnisse mit uns geteilt habt und auch die eigenen Erfahrungen. Es ist ja auch sehr, sehr cool, dass wir auch eben mit dir, Stefan, auch einen jungen Makler tatsächlich am Mikro jetzt hatten.
Vielen Dank.
Genau, dann vielen Dank und gerne wieder.
Auf bald.
Absolut, gerne wieder.
Macht's gut.
Die News der Woche.
4 Runden hat es gebraucht, aber jetzt ist es vollbracht. Hurra! Die Gewerkschaft Verdi, der Deutsche Bankangestelltenverband DBV und der Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland, kurz AGV, haben sich auf einen neuen Tarifabschluss für die 183.000 Angestellten im Innendienst der Versicherungsbranche geeinigt.
Der neue Tarifvertrag läuft rückwirkend zum 1. April 2025 für 26 Monate. Die Tarifgehälter steigen zum 1. August 25 um 5%, mindestens aber um 200 Euro. Zum 1. September 2026 geht es dann nochmal um 3,3% hoch. Auch für Azubis steigt das Gehalt zum August um monatlich 150 Euro. Weitere 100 Euro winken dann ab September 2026.
Bei Verdi zeigt man sich mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden. Das ist ein sehr achtbares Ergebnis, das die Beschäftigten mit ihrer Entschlossenheit und ihrer Ausdauer erkämpft haben, sagt Verhandlungsführerin Martina Grundler. Ähnlich durchwachsen klingt es auch vom DBV, dessen Verhandlungsführerin Ute Bese schreibt, das Paket kann nicht sämtliche Erwartungen erfüllen. Beide Seiten mussten dafür Zugeständnisse machen. Aber sie gibt sich auch realistisch. Es ist das effektiv Mögliche in dieser Zeit.
Beim AGV weist man auf die steigenden Kosten für die Branche durch den neuen Tarifvertrag hin. Die tariflichen Personalkosten seien in diesem Jahr schon durch den alten Tarif um 0,46% gestiegen. Durch den weiteren Anstieg zum 1. August legt die Belastung gegenüber dem Vorjahr auf 2,68% zu, rechnet der Verband vor. Jetzt müssen die Verdi-Mitglieder dem Tarifabschluss noch zustimmen. Sie haben dafür bis zum 4. August Zeit.
31 Unternehmen aus der Investmentbranche werfen sich in die Brust, damit die neue Regierung die private Altersvorsorge endlich zügig reformiert. Ihr Ziel ist es, dass Menschen in Deutschland die Chancen des Kapitalmarkts besser nutzen können, wie es heißt, um Vermögen zu bilden. Die dafür nötigen Investmentfonds vermitteln die erwähnten Unternehmen oder verwalten sie sogar selbst.
Um Druck aufzubauen, haben Funktionäre der Unternehmen einen offenen Appell an die Politik unterzeichnet. Darunter sind so illustre Namen wie die Top-Vermögensverwalter BlackRock, Vanguard, Amundi, Franklin Templeton und Ampega. Auch der prominente Tech-Investor Frank Thelen mit Tech Capital und digitale Vermögensverwalter sind mit von der Partie. Unternehmen, die zusammen Milliarden bewegen.
Und die natürlich vom großen Kuchen der deutschen privaten Altersvorsorge etwas abhaben wollen. Logisch. Deshalb zeigen sie sich von den Ideen angetan, für Kinder und Jugendliche die Frühstartrente einzuführen und die geförderte Altersvorsorge, also die Riester-Rente, auf neuen Stand zu bringen. Speziell fordern die Investmentprofis 5 Punkte, die Investmentfonds als Vorsorgeform nach vorn bringen sollen.
Wie eigentlich schon beschlossen, soll die Riester-Rente um ein mögliches Altersvorsorgedepot ergänzt werden. Die Frühstartrente soll sich zur Volljährigkeit automatisch in ein normales Altersvorsorgedepot umwandeln, um die Altersvorsorge nahtlos fortsetzen zu können. Punkt 2. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, sollen Frühstartrente und Altersvorsorgedepot ohne zwingende Garantie, etwa Kapitalgarantie oder Verrentung, möglich sein. Punkt 3. Die Auszahlungsphase soll flexibel werden. Nötig wären dafür neben einem Auszahlungsplan auch mögliche Entnahmen oder der Start der Auszahlungsphase vor Eintritt in die gesetzliche Rente.
Punkt 4. In der Frühstartrente sollen auch Einzahlungen erlaubt werden. Damit könnten zum Beispiel Eltern oder Großeltern zur Rente der Kinder und Jugendlichen was zuschießen. Und Punkt 5. Berechtigt für das Altersvorsorgedepot sollen alle in Deutschland Steuerpflichtigen sein.
Altersarmut ist ein Risiko, das insbesondere viele junge Menschen für sich sehen. So haben 53% der 20- bis 29-Jährigen Angst davor, im Alter nicht genug Geld zu haben. Das sind knapp doppelt so viele wie bei den Menschen, die über 50 Jahre alt sind. Das sind Ergebnisse einer Umfrage des Fondshauses Union Investment.
78% der jungen Leute sind davon überzeugt, dass ihre gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, um den aktuellen Lebensstandard auch später zu halten. So glauben auch 81%, dass sie einen erheblichen Teil der Lebenshaltungskosten im Rentenalter aus ihren Ersparnissen berappen müssen.
Die gute Nachricht? Die Jüngeren zeigen sich bereit, die Herausforderungen anzugehen und aktiv für ihre finanzielle Zukunft vorzusorgen. 69% gehen davon aus, dass sie sich mit privater Altersvorsorge vor finanziellen Engpässen im Alter schützen können. Und immerhin 35% haben auch schon eine private Altersvorsorge abgeschlossen. Aktienfonds eignen sich nach Meinung der jungen Leute am besten dafür.
Die Menschen in Deutschland schließen ihre Versicherungen zunehmend online ab. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein entscheidender Bestandteil des Versicherungsgeschäfts. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, des uns wohlbekannten GDV.
Dessen Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen sagt, 2024 wurde mehr als jeder fünfte Versicherungsvertrag digital abgeschlossen. Etwa über eine Website, ein Vergleichsportal oder eine App. 2023 lag der Anteil bei 20%, 2022 noch bei 18%. Der Trend zeigt eindeutig nach oben.
Besonders stark ist der Online-Anteil in der Kfz-Versicherung. Hier liefen im abgelaufenen Jahr 29% der Verträge übers Internet. Dazu zählen private Autos, Motorräder sowie Mopeds und Mofas. Dennoch schließen Versicherungskunden in rund 70% der Fälle diese Verträge weiterhin mit persönlicher Hilfe durch Makler oder Vermittler ab.
In der privaten Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung liegt der Online-Anteil bei etwas mehr als 17%. Doch ein bestimmtes Gebiet wächst stark, wie Jörg Asmussen erklärt. Versicherungen, die direkt beim Kauf eines Produkts mit angeboten werden, spielen eine wachsende Rolle. Von allen digital abgeschlossenen Privatkundenverträgen in der Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung kommen ungefähr 40% als Embedded Insurance zustande.
Im Gespräch.
Sollte man Schüler schon gegen Berufsunfähigkeit versichern? Aber die haben doch noch gar keinen Beruf gelernt. Fragen wir also einfach mal bei einem nach, dessen Unternehmen schon recht früh BU-tätig wird. Jens Patze ist Produktmanager Leben bei der Helvetia und spricht jetzt über BU-Schutz für Schüler, elterliche Verantwortung und klare Bedingungen im Leistungsfall. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, ich freue mich hier zu sein.
Wir wollen über Berufsunfähigkeitsversicherungen reden, speziell über die Clever Protect BU aus eurem Haus, aber zunächst auch mal den Drang schon auf Schüler zuzugehen. Gefühlt werden die Menschen immer jünger, wenn man sie schon BU versichern kann. Kannst du das bestätigen?
Natürlich, also die Zielgruppe ist natürlich für den Versicherer sehr interessant und auch für den Vermittler, weil je gesünder ein Kunde ist, desto leichter lässt er sich natürlich versichern. Aber man kommt dann natürlich auch auf gewisse Probleme, weil natürlich auch die Eltern müssen verstehen, dass vielleicht der Versicherungsschutz auch in jungen Jahren schon Sinn macht. Und da arbeiten wir halt gerade dran. Mhm. Wir haben eine Umfrage unter Studierenden gemacht, mit dem Ergebnis tatsächlich, dass diejenigen, die überhaupt einen BU-Schutz hatten als Studierender, denkt ja eigentlich, okay, zum Beginn des Studiums oder der Ausbildung, dann kümmert man sich um das Thema. Und tatsächlich, die meisten haben den halt eben über ihre Eltern abgeschlossen. So, und deshalb eigentlich merkt man dann, okay, Zielgruppe für die Schüler, BU, ist ganz klar halt das Elternteil oder die Elternteile.
Mhm. wie jung kann denn ein Kind oder ein Schüler sein, dass man ihn schon BO versichern kann?
Genau, also wir versichern die Schüler ab 10 Jahre. Und man ist dann halt am Ende der Grundschule. Es geht weiter mit den weiterführenden Schulen. Gibt natürlich auch Wettbewerber, die es ein bisschen früher machen. Ist quasi ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Kann man halt da die Versicherbarkeit ein bisschen runterschrauben. Aber da muss halt immer auch der Rückversicherer mitgehen. Und da halt die statistischen Daten in den jungen Jahren halt noch nicht so gut sind, also nicht so viel vorliegen, tun die sich halt da ein bisschen schwer.
Und die Rückversicherer sagen dann, nee, wollen wir nicht, ist uns zu jung?
Genau, richtig. Okay. Also das heißt, die sagen halt, das ist ja ein richtiger Schutz gegen Berufsunfähigkeit.
Ja.
Und da sagen die, okay, in sehr jungem Alter ist es sehr schlecht einzuschätzen, auch die zukünftige Risikoentwicklung. Und dann gibt es dann immer so ein paar Bedenken, ob man das halt machen sollte oder ob man eben noch mehr Daten braucht, bevor man das gut einschätzen kann.
Schüler haben noch keinen Beruf. Was versichert ihr da?
Ja, tatsächlich gilt der Begriff der Berufsunfähigkeit auch für die Schüler. Es ist natürlich dann die Prüfung am Ende ist anders. Also das heißt, man muss halt gucken, was sind halt die prägenden Tätigkeiten eines Schülers.
Aufpassen.
Aufpassen, ja. Genau. Richtig, nicht genau. Aber eben auch erstmal zur Schule hinkommen.
Ja.
Quasi danach der Schule Hausaufgaben machen, im Unterricht eben aufpassen. Das gehört halt alles dazu. Bei bestimmten Unterrichtsfächern mitmachen. Eben halt, wenn Sportunterricht nicht geht, fehlt mir auch ein Teil sozusagen der Schulunterrichtsteile sozusagen. Und dann kann ich ja vielleicht auch meinen Abschluss nicht machen. Das heißt, irgendwann bin ich halt schulunfähig natürlich, aber es wird halt genauso geprüft wie eine echte Berufsunfähigkeit.
Kaum ein Schüler weiß, was er später mal werden will. Wie funktioniert das dann? Ich bin also Schüler, bin BU-versichert und entscheide mich dann, yeah, ich gehe ins Handwerk, ich möchte Dachdecker werden. Also was passiert dann?
Genau, also es ist tatsächlich einer von 3 wichtigen Vorteilen, warum man überhaupt als Elternteil für seine Kinder eine BU machen sollte. Nämlich, dass ich halt eben in Anführungsstrichen einen günstigen Schutz mir jetzt einkaufe, der tendenziell in der Zukunft nur noch günstiger werden kann. Weil es gibt halt Berufsüberprüfungsoptionen, dass man gucken kann, okay, die neue Einstufung ist besser als die alte und dann kann ich den Beitrag halt dann absenken. Also das heißt, er kann günstiger werden, aber eben nicht teurer. Das heißt also, ich muss...
Das ist schlecht für euch, oder?
Richtig, genau. Also, dass man halt den Beruf nicht nachmelden muss, halt, wenn man dann mit der Arbeit anfängt, das ist für uns ein Nachteil. Und dass es halt günstiger wird sozusagen, ist auch ein Nachteil. Deshalb muss man dann natürlich schauen, okay, am Anfang, wenn man versichert, dann findet tatsächlich genau, wie man es halt in den normalen Berufen kennt, auch schon eine Clusterung statt. War früher nicht so, ist jetzt aber auch schon immer breiter geworden, dass halt der Grundschüler, der halt sehr ungewiss ist in seinem zukünftigen Beruf, etwas teurer ist. Dann, dass halt eben zum Beispiel auch die Hauptschüler dann halt etwas teurer sind, weil die tendenziell eher ins Handwerk gehen. Und dass natürlich dann auf der anderen Seite die Gymnasialschüler, die tendenziell studieren oder kaufmännische Berufe haben, dann halt die besseren Beiträge bekommen. Aber im Prinzip, man sollte sich da nicht grämen, wenn man auf der Hauptschule oder der Gesamtschule irgendwo ist und sagt, okay, jetzt ist mein Beitrag schlechter. Sobald ich mich in einen Schulzweig halt reinbewege, der halt dann besser eingestuft ist, habe ich ja die Möglichkeit, das überprüfen zu lassen. Also ist es trotzdem eben noch besser, als eben zu warten. Ich versichere mich dann als Dachdecker. Das ist halt deutlich teurer, weil der Schüler kostet halt 1.000 Euro Rente, so 30, 40 Euro. Und wenn ich halt mich als Dachdecker versichere, dann bin ich halt eher bei 120, 130 Euro im Monat.
Kleiner Unterschied.
Ja.
Okay, ja. Wenn so ein Schüler dann so einen Vertrag hat, ist das schon ein vollwertiger BU-Vertrag oder ist es irgendwie so ein abgespecktes Schüler-Dingsbums?
Nein, zumindest bei Helvetia muss man es immer einschränken.
Wir reden über Holland, ja.
Genau, bei uns ist es tatsächlich ein vollwertiger BU-Vertrag. Eben deshalb muss auch der Beruf eben nicht nachgemeldet werden. Er schließt ab quasi mit der Tätigkeit als Schüler und ist dann, egal was seine berufliche Zukunft bringt, er ist in dieser Tätigkeit versichert, egal ob Influencer in Dubai, ob quasi Profisportler in den USA.
Sowas.
Genau, also egal, was die Zukunft bringt, er hat tatsächlich dann, egal wo auf der Welt oder was er tut, sozusagen, hat er vollen Versicherungsschutz. Auch so die klassischen Beispiele als Sprengmeister oder Stuntman, sozusagen, wäre er dann halt versichert.
Was das Leben so bringt. okay. Aber abschließend ist ja nur klar, Geschäftsfähigkeit hängt ja da ein bisschen mit dran. Abschließend müssen es die Eltern. Das heißt, wie wollt ihr das den Eltern verklickern, dass die Schüler das brauchen? Die Kinder, die lieben Kleinen.
Ja, also natürlich ist so, der Versicherer fängt erstmal damit an, den Leuten Angst zu machen. Das ist ja das typische Thema, aber das ist quasi, da kann der Versicherer sich auch selbst mal ein bisschen auf die Schippe nehmen. Mhm. Ja, aber es ist natürlich so, wir müssen die Risiken bewusst machen, heißt es dann halt, ja. Mhm. Und die Risiken sind halt da. Also natürlich sind die Risiken geringer, je jünger ich bin. Also deshalb ist auch die Prämie natürlich irgendwo günstiger, weil halt die ganzen Zivilisationskrankheiten wie Rücken, Übergewicht, Herz-Kreislauf, die sind bei Kindern eher noch nicht vorhanden.
Meistens nicht.
Mhm. Was aber schon relevant ist, natürlich halt so Sachen wie Psyche hat man halt häufiger. Unfälle können natürlich vorkommen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als dann bei Erwachsenen. Ja, und zu guter Letzt auch halt so blöde Themen halt wie Krebs oder so gibt's halt auch schon bei Kindern. Und das sind ja halt auch so Sachen, die dann eine Auswirkung auch auf die Eltern haben. Ja, also weil eigentlich denken ja die Eltern, sie machen diesen Schutz für das Kind. Aber wenn man sich sozusagen vor Augen führt, dass die Eltern ja unterhaltspflichtig gegenüber dem Kind sind, ist es eigentlich wichtig, dass wenn das Kind halt ein gesundheitliches Problem hat, nicht zur Schule gehen kann oder später halt nicht die Berufsausbildung machen kann, die es vielleicht gemacht hätte, dass es dann halt eine finanzielle Unterstützung auch von Seiten der Eltern bekommt, weil...
Und die Eltern zu Hause bleiben müssen.
Richtig, einer genau. Wenn einer halt dann in Teilzeit nur noch arbeiten kann oder komplett zu Hause bleiben kann, fehlt Geld. Und da hilft natürlich halt so eine Berufsunfähigkeitsversicherung halt weiter, weil ich mir dann das Zuhausebleiben eben auch leisten kann. Hm. Ja, und falls es dem Kind dann besser geht, okay, dann Kind geht wieder in die Schule und ich gehe wieder halt arbeiten.
Genau. Lass uns noch ein Thema anschneiden, was auch Eltern einwenden könnten. Die Versicherungen zahlen ja eh nicht. Kennen wir ja aus diversen Medienberichten, Fernsehberichten. Aber da habt ihr bei Helvetia jetzt ein paar Maßnahmen ergriffen, um das ein bisschen, zumindest, ich sag mal, in klarere Bahnen zu lenken oder so, ne? Magst du das mal genauer erklären?
Richtig, genau. Also, weil immer dieses Vorurteil gegenüber den Versicherern ist da, sozusagen. Ja. Das ist auch in der Gesellschaft breit gestreut. Jeder hat vielleicht mal eine negative Erfahrung auch gemacht in irgendeinem anderen Leistungsfall. Haftpflicht wurde nicht bezahlt, Hausrat hat nicht bezahlt. Oder ich selbst zum Beispiel hatte Probleme mit der Reiserücktrittsversicherung. Also das heißt, Probleme kann es halt immer geben. Und deshalb ist natürlich dieses Mindset in der Gesellschaft vorhanden. Und in den kann man natürlich auf der einen Seite begegnen, dass man halt sagt, okay, bei uns ist alles wunderbar, unsere Leistungsprüfung ist empathisch, telefoniert mit dir, bereitet dich auf die Unterlagen vor und wir haben halt sogar eine Möglichkeit, dass wir halt externe Unterstützung im Leistungsfall zur Verfügung stellen. Also das gibt es auch noch. Mhm. Wenn das aber quasi, das ist das eine, die eine Ebene, was kann der Versicherer erstmal so versprechen? So, und die andere Ebene ist immer, okay, wenn halt dem Versicherer aber vorgeworfen wird, er würde alles auf die lange Bank schieben, was eben diese Medienberichte zum Beispiel immer halt so darstellen, dann kann man als Versicherer halt sagen, okay, wenn das der Vorwurf ist gegenüber dem Versicherer, dann begrenzen wir uns eigentlich einfach in den Bedingungen. Weil die Bedingung ist das, was für das Rechtsverhältnis zum Kunden relevant ist. Wenn der vor Gericht geht, dann sind die Bedingungen das, worauf die Richter dann ihre Entscheidung gründen. Und in den Bedingungen haben wir halt das Ganze halt sehr stark konkretisiert.
Warum sind Sie so schwammig, dass es so viel Spielraum gibt?
Es gibt immer sogenannte Musterbedingungen vom Gesamtverband der Versicherer.
Den wir alle kennen.
Genau. Und auf dieser Basis werden eigentlich alle Bedingungswerke von den Versicherern dann aufgebaut. Mhm. Und dann ist es natürlich so, es gibt den Versicherer viel Spielraum. Also es gibt eine sogenannte Generalklausel in den Bedingungen bei den Obliegenheiten. Da steht halt sowas drin, okay, der Versicherer kann halt, wenn er die Kosten dafür übernimmt, kann er mehr oder weniger jedwede Auskunft anfordern, die er für die Leistungsprüfung erforderlich hält. Und das ist halt natürlich sehr schwammig und in den Medienberichten wird dann halt eben korportiert, dass man dann zu 5 verschiedenen Gutachtern geschickt wird. Was halt auch schwierig ist, es dauert ja jedes Mal sehr lange sozusagen. Also diese Salami-Taktik und den Kunden hinhalten, hat man halt damit drin. Und wir bei Helvetia haben halt gesagt, okay, wir schränken diese Generalklausel ein, sagen konkret, für was sie da ist, nämlich, dass wir, falls wir noch ein Gutachten brauchen, dass wir dann halt ein Gutachten einholen können. Und das war's dann.
Das habt ihr so reingeschrieben.
Das steht dann so drin.
Okay. Genau. Sehr schön.
Das heißt, damit sind wir halt limitiert. Und falls wir auf die Idee kommen wollten, noch mehr einzufordern, dann könnte der Kunde halt immer sagen, nee, brauche ich nicht sozusagen.
Okay. Hast du noch ein Beispiel, wo ihr euch limitiert habt?
Wir sagen mal schön konkretisiert.
Konkretisiert, genau. Auch ganz schönes Wort, genau. Wo ihr euch konkretisiert habt.
Auch die sonstigen Regelungen zu den Pflichten im Leistungsfall sind halt sehr wischiwaschi. Da steht irgendwas von ärztlichen Berichten und Nachweisen der Berufsunfähigkeit. Und der durchschnittliche Kunde, wenn er halt diese Bedingungen sich anguckt, weiß daraus gar nicht, was er überhaupt liefern soll.
Okay.
Klar kann er Variante 1, er geht zum Rechtsanwalt. Variante 2, er nutzt halt quasi professionelle Unterstützung und leistungsfrei. Gibt's halt Anbieter, die halt da einen unterstützen. Kann man machen, aber kostet natürlich auch immer irgendwie ein bisschen Geld unter Umständen. Und wir haben halt überlegt, okay, wie können wir das schon mal klarer machen, was gefordert ist. Und deshalb steht sehr, sehr genau, welche ärztlichen Berichte, was muss in den Berichten drinstehen, quasi an Diagnosen. Steht tatsächlich sehr, sehr genau. Ist natürlich auch ein bisschen länger dann in Bedingungen. Steht sehr, sehr genau drin, was der Kunde halt dann bringen muss. Das Gute ist, der Kunde muss es ja jetzt auch quasi jetzt noch nicht lesen. Er sollte wissen, dass wir da besser sind. Aber quasi im Leistungsfall hätte er halt eine Möglichkeit, in 20, 30 Jahren nochmal nachzugucken, was, wo wollen die da überhaupt von der Versicherung? Wo ich dann auch sagen kann, bei meinem Leistungsfall mit der Reiserücktrittsversicherung hat mir das auch geholfen, die Bedingungen zu lesen, um zu schauen, okay, was will denn der Versicherer überhaupt?
So nicht schlecht. Genau. Und diese ganzen Konkretisierungsmaßnahmen sollen am Ende was bewirken?
Okay, auf der einen Seite natürlich den Kunden etwas mehr Vertrauen zu vermitteln in den Versicherer. Okay, der Versicherer kann sich auch selber begrenzen in seinen Auskunftsverlangen, sozusagen. Das kann er tun, indem er es einfach da reinschreibt. Und damit am Ende soll halt eben das, was halt sehr unkonkret ist, dieser Leistungsfall, für den Kunden einfach konkreter werden. Er weiß, was er tun soll. Und eben diese Gefahr, die er vielleicht sieht, die Eltern sagen, okay, ich mache die Schüler-BU jetzt nicht, weil der Versicherer eh nicht bezahlt. Das soll eben auch vermieden werden, weil irgendwann sagt, okay, falls irgendwas ist, dann können wir uns hier auf diese Versicherungsbedingungen berufen und damit halt den Leistungsfall eben einfacher durchsetzen sozusagen. Das heißt, der Versicherer legt uns halt weniger Steine im Weg, weil er eben weiß, okay, ich habe mich selber limitiert, ich kann das gar nicht so machen, wie es vielleicht theoretisch möglich wäre.
Kein Zeitspiel mehr.
Genau.
Dann hab vielen Dank, lieber Jens, für die Auskünfte zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.